Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe heute mal wieder so eine Allerlei-Folge für euch, weil ich heute tatsächlich seit langem mal wieder gedacht habe, verdammt, du musst eine Podcast-Folge aufnehmen. Und es gibt zwar ganz viel zu erzählen und ganz viele Bereiche, die ich gerne mal mit euch besprechen möchte, aber wenig, wo ich jetzt sage, ja, das gibt euch allzu viel mit. Ich habe aber auch aus Erfahrung gelernt, dass ihr diese aktuellen Folgen, wo ich so ein bisschen erzähle, was ist gerade los, wie ist die Planung, meine Gedanken so aktuell, dass ihr die tatsächlich gerne hört. Und deswegen habe ich gedacht, ich gebe euch die mal mit. Geplant sind zwei Folgen, die ich jetzt mal aufsprechen möchte. Das ist jetzt quasi so mein Allerlei-Mix. Das zweite geht eher so ein bisschen an die Tierbesitzer als an die Fotografen unter euch. Aber wir schauen mal. Also, vorab muss ich sagen, ich hoffe natürlich, dass ihr alle, die diesen Podcast hier hören, auch mal in unsere YouTube-Videos gucken. Und ich bin auch bemüht, die wirklich gehaltvollen Plaudereien zwischen Tanja und mir hier peu à peu als Folge reinzugeben. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich unseren YouTube-Kanal versuchen, aktuell ein bisschen auszubauen. Wir haben ja schon mal gesagt, auf lange Sicht, der Podcast wird natürlich kostenlos erstmal bleiben. Da sehe ich jetzt auch keinen Sinn darin, die paar hundert Leute, die das hören, dass man da jetzt irgendwie Geld rausschlägt. Der Podcast ist für mich, das YouTube-Projekt ist natürlich auf lange Sicht geplant, dass wir ein bisschen Geld verdienen können. So, deswegen sind wir super, super dankbar für jeden, der uns da ab 2 Euro monatlich irgendwie der Mitgliedschaft unterstützt. Und natürlich über jeden Kommentar und jeden View total happy sind. Deswegen versuche ich euch hier natürlich auch ein bisschen das so anzuteasern, so nach dem Motto, schaut doch mal bitte in unseren YouTube-Kanal. Also da würdet ihr uns allen natürlich einen Riesengefallen tun, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dass ihr uns auf YouTube mal, der Kanal heißt da Fotografieren mit Tanja Brandt und Nicole Schick, wenn ihr uns da bitte mal sucht, ein Like da lasst, vielleicht euch die Videos mal anschaut. Also wir versuchen wirklich ganz locker einen ganz bunten Strauß aus verschiedenen Sachen da für euch zu präsentieren. Und normalerweise ist es bisher so, dass alle Videos auch kostenlos für euch zur Verfügung stehen. Wir haben zwar ein paar Videos aktuell, die schon mal dann früher für Mitglieder freigeschaltet werden. Und es wird auch irgendwann Folgen geben, die nur für Mitglieder dann verfügbar sind. Aber aktuell sind alle Inhalte einfach kostenlos für euch auf YouTube einsehbar. Und falls ihr da noch nicht reingeschaut habt, also wir haben so ein Plauderstübchen, da plaudern wir über die verrücktesten Sachen. Ein paar Auszüge daraus habt ihr ja hier auch im Podcast schon bekommen. Und wir haben jetzt aktuell zum Beispiel das Thema Genehmigung und Lizenzen, das spreche ich gleich hier auch mal ein bisschen an. Da wird es auch hier noch vielleicht mal eine Folge zu geben. Ansonsten packe ich das aus der Plauderei einfach hier rein von YouTube. Und wir haben ein Video, was die Tage online kommt. Das ist so quasi das Pendant zu meinem alleinigen Monolog zum Thema Stirbt die Tierfotografie aus. Da haben Tanja und ich uns nämlich auch zusammen mal dran gesetzt und ein ganz cooles Feedback rausbekommen. Es war echt erschreckend, aber ich erzähle euch gleich davon. Und sonst haben wir ganz viele Videos schon drin zum Thema Photoshop und Lightroom, also so Lerninhalte, die macht meist die Tanja, weil die das einfach auch aus ihren aus den Workshops, die sie gibt, da ist sie total der Profi. Ich kann nicht so gut erklären, also so Inhalte erklären, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ich kann das besser praktisch vormachen. Und dann haben wir so Quick-Tipps drin. Wir haben super spannende Gastdialoge. Also ich weiß nicht, wir hatten zum Beispiel schon die Andrea Zachau, den Patrick Schwind, der macht ja Astrofotografie, den Benjamin Seifang mit seiner Lost Place-Fotografie. Wir haben alle 2 Wochen ungefähr eine neue Challenge, wo wir uns immer abwechselnd Foto-Challenges geben. Also als Idee jetzt zum Beispiel aktuell Nebel und Dampf. Und davor hatten wir Wassertropfen. Und da darf auch die ganze Community gerne dran teilnehmen. Wir setzen dann so ein Datum, bis wann die Fotos eingereicht werden können. Natürlich KI-frei und immer frisches Material, weil wir wollen uns alle dazu bringen, rauszugehen und einfach auf die Suche zu gehen nach diesen Motiven und was Neues zu kreieren. Und wir stellen dann in den Videos immer alle Ergebnisse der Community vor und zeigen auch, was wir gemacht haben und geben dann quasi wieder die neue Challenge bekannt. Also falls ihr auf sowas Bock habt, so Foto-Challenges, tatsächlich gibt es jede Woche was zu gewinnen eigentlich. Also jede Woche nicht, sondern jede Challenge. Das wird aber random ausgelost. Also uns ganz wichtig, dass wir da eben keinen Ehrgeiz oder Wettbewerb irgendwie aufmachen, sondern dass das total lustig ist. Also zum Beispiel letztes Mal hat ein junges Mädel mitgemacht, da haben wir, Tanja und ich, gesagt, komm, die, weiß nicht, ich glaube, das Mädchen war 14 oder so, da haben wir dann gesagt, komm, da gewinnt sie. Dann haben wir den Opa Dirk mit seinen Enkeln. Also wir machen das einfach mal so ein bisschen, manchmal ziehen wir einfach sporadisch jemanden, dass so eine kleine Unterstützung, dann gibt es so ein kleines Überraschungspaket, dass wir so gemeinsam Spaß haben, die Fotografie auch mal so in ganz neuen Bereichen zusammen zu entdecken. Ja, dann haben wir Shooting-Begleitung. Also wir versuchen unsere Videos immer so eine Mischung zu machen aus, wir geben ein bisschen was mit. Also zum Beispiel gibt es von mir ein Video zum Reflektor und Blitz. Aber es ist auch immer sehr, sehr viel zu lachen. Also ich weiß auch nicht, ob man das, wenn man das so guckt, ob man das wirklich als Fotografieinhalt deklariert oder ob man sagt, das ist so ein schlechter Comedy-Schnitt, keine Ahnung. Also es ist schon immer auch sehr, sehr lustig, was wir machen. Also ich weiß nicht, ob jemand das lustig findet, der es sich anschaut. Wir haben ein paar bei, die sagen ja, aber ich glaube in erster Linie, ja, ist das vielleicht auch ein bisschen albern für einige. Aber wir versuchen das Thema Spaß an der Fotografie und so weiter einfach ein bisschen lustig darzustellen. Dann haben wir auch ein paar technische Videos. Also wir hatten ja zum Beispiel die Nikon Z50 II. Ja, wir sind Nikon-lastig, weil Tanja und ich halt beide Nikon-Fotografen seit vielen Jahren sind. Und Tanja ja sogar Nikon-Creator ist und bei Female Facets. Also von daher ist es logisch, dass das so ein bisschen in die Nikon-Schiene geht. Aber wir machen da jetzt keinen Nikon-Werbekanal draus, sondern wir stellen einfach so verschiedenes Equipment vor. Wir dürfen auch hier und da mal Equipment testen und ja, es gibt, also vieles davon habe ich euch ja schon erzählt. Es gibt einen Dreiteiler, wo wir an der Zeche Zollverein unterwegs waren. Es gibt einen Zweiteiler, wo wir Wildlife zusammen unterwegs waren. Da sind wir den ganzen Tag zusammen nach Holland gefahren und haben da super lustig Eichhörnchen und Co. fotografiert. Da haben wir dann festgestellt, dass ich nicht so Wildlife-tauglich bin, weil ich einfach zu laut bin. Und ja, wir haben so einige Sachen gemacht. Ich finde die Videos, wir haben schon wirklich viele Videos inzwischen drin. Wir sind ja erst seit Oktober online und wir haben echt schon einige coole Inhalte, finde ich, generiert. Also, falls ihr noch nicht reingeschaut habt, ach so, was ich vergessen habe, wir haben noch ein Tanjas Eulen-ABC für alle, die so verrückt auf Eulen sind. Das ist super, super spannend. Da stellt sie die verschiedenen Eulenarten vor und erzählt sowas aus ihrer ganzen langjährigen Tätigkeit auch, wo sie Eulen dann aufgepäppelt hat, Wildtiere aufgepäppelt hat. Also wirklich sehr, sehr faszinierend. So ein bisschen Märchenerzählerei. Und ich habe angefangen mit der Studiofotografie, die so peu à peu vorzustellen. Also es ist wirklich super, super viel dabei. Von seriös bis unseriös, von nüchtern bis lustig. Und wir geben uns wirklich sehr, sehr viel Mühe. Und ich hoffe, dass dieser YouTube-Kanal einfach wächst, dass uns die Follower auf lange Sicht ein bisschen unterstützen, dass wir das so ein bisschen ausbauen können und da eine tolle Plattform schaffen. Und falls du jetzt selber sagst, ich bin Fotograf oder ich habe irgendwie was total Cooles, was ich beisteuern kann, ich lade auch immer schon hier zu meinem Podcast ein. Manchmal ergeben sich so Gespräche ja auch. Ich hatte jetzt zum Beispiel den Martin, der fotografiert auch und der ist ein super, super netter Mensch und wir haben uns ganz viel schon ausgetauscht und er guckt auch ganz viel unserer Inhalte, insbesondere Tanjas Inhalte natürlich und naja, wie das auch manchmal so ist, wir hatten die Folge raus, schüppt die Tierfotografie aus und dann hat er sich super toll mit mir ausgetauscht und da habe ich sofort gesagt, das, was du jetzt alles sagst, müsste eigentlich sofort in ein YouTube-Video und müsste ganz vielen Kollegen müssten das mal hören, weil das so viel Inhalt hat. Also, falls ihr euch da angesprochen fühlt, wir hatten jetzt auch gerade letzte Woche eine Aufzeichnung mit der Tina Stahl. Die hatten sich einige Leute gewünscht. Das dauert aber noch ein bisschen, bis das online ist, weil das ein sehr, sehr langes Video geworden ist. Wir haben, glaube ich, fast 3 Stunden gequatscht. Also, das muss natürlich alles erstmal bearbeitet und geschnitten werden. Und der Plan ist es halt, dass wir weiterhin uns mit der Kamera auf Shootings begleiten, dass Tanja und ich Sachen zusammen machen. Wir schaffen das natürlich nicht so häufig, wie wir wollen. Uns trennen ein paar Kilometer und Hunde und Kinder. Und das ist einfach super viel Zeit, die wir dann brauchen. Aber wir wollen weiterhin natürlich Projekte zusammen machen. Und ich hoffe, dass, wenn ihr noch nicht dabei seid, dass ihr nach dieser 10-minütigen Lobrede auf unseren YouTube-Kanal mal reinschaut und euch das mal beguckt. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Und falls ihr euch angesprochen fühlt, mal dabei zu sein als Gast, weil ihr irgendwas super Wertvolles zu erzählen habt, dann meldet euch bei mir. Ich würde mich sehr freuen. So, das dazu. Und also wie gesagt, YouTube ist natürlich aktuell ein Riesenthema, weil neben dem Bildarchiv und meinen normalen Arbeiten das halt eben einfach auch noch einen Riesenraum im Moment einnimmt und das aufzubauen natürlich sehr, sehr zeitintensiv ist. So, also das zu dem Thema. Also wie gesagt, wir haben das Thema Tierfotografie im Aus besprochen. Also geht die Tierfotografie ins Aus? Es ist im Prinzip, wie gesagt, eine Anlehnung an das, was ich euch schon im Podcast hier präsentiert habe. Und ich habe schon sehr viel Feedback dazu bekommen. Und das meiste davon deckt sich mit dem, was wir auch so gesagt haben. Und die YouTube-Folge kommt, wie gesagt, jetzt die nächsten Tage raus. Das war in einer Phase aufgenommen. Ich erzähle dazu gleich was. Also die letzten 3-4 Wochen ging es mir echt schlecht, das, um das jetzt wirklich mal ganz offen so zu sagen, weil die Pipeline war leer, es war nicht viel in Sicht, es passierte überhaupt nichts auf irgendwelche Aktionen und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Also ich habe mir das wirklich Sorgen gemacht und ich bin der Meinung, dass ich mir so lange so starke Sorgen auch noch nie gemacht habe. Und wenn man sich natürlich dann so viel austauscht mit Kollegen, einen Podcast dazu macht, Feedback bekommt, ein YouTube-Video dreht, letztes Jahr würde ich sagen, habe ich das weitestgehend noch mit mir selber ausgemacht. Aber wenn ihr euch dann mit anderen austauscht, die euch das bestätigen, dann wird es natürlich schon noch mal ein bisschen bedrohlicher. Und also es war tatsächlich so, dass ich gedacht habe, oha, das wird haarig. Und ich bin so froh, weil das ist seit ein paar Tagen, also ich würde mal sagen, so seit einer Woche ungefähr, wieder bergauf geht und ich der Meinung bin, dass es vielleicht doch nur mein alljährliches Tief zum Jahresanfang war. Weil Januar, Februar, März haben wir ja schon ganz oft, habe ich auch in der letzten oder vorletzten Folge drüber gesprochen, so eine Phase, wo man denkt so, oh, also, der Januar ist für uns ja alle ziemlich teuer, ne? Da gehen die meisten Autoversicherungen ab oder große Zahlungen gehen ab. Bei meinem Mann in der Firma ist das auch so. Da werden alle Autoversicherungen abgebucht oder die Steuer dann zum Teil auch. Dann gehen größere Zahlungen an den Vermieter weg. Und es ist einfach echt irgendwie, der Januar ist immer fies und ich weiß auch nicht, irgendwie alle sind so gesättigt, vielleicht auch von Weihnachten und haben ganz andere Prioritäten. Viele unterschätzen den Winter auch, also für Fotos. Wobei ich sagen muss, ich bin auch kein Freund davon, so bei 0 Grad Fotoshootings zu machen. Mit Tieren ja, aber nicht mit Personen, weil ihr einfach das Problem habt, ihr habt die dicken Winterklamotten an, ihr habt gerötete Haut, ne, also ihr kennt das alle, wenn wir lange draußen sind, habt ihr so eine knallrote Nase, knallrote Hände, die Augen tränen, also ich finde das für Fotos halt immer schon so, da ist jetzt eigentlich so die perfekte Zeit, im März, wenn es anfängt ein bisschen wärmer zu werden. Wir haben jetzt aktuell ja schon teilweise 10, 15 Grad in der Sonne. Man kann dann auch schon mal die ganz dicke Jacke weglassen. Und es ist nicht mehr so mega kalt. Und trotzdem habt ihr noch diese schönen winterlichen Farben draußen. Also dieses helle Gras. Natürlich ist es etwas schwieriger, weil ihr nicht so viel Schatten habt. Wenn ihr so wie ich gerne im Schatten fotografiert, man hat einfach nicht so viel Grün an den Bäumen, ne? Und je nach Location habt ihr dann einfach auch nicht so viel Schatten. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt eine super Zeit, weil die Hunde auch nicht hecheln, ne? Also von daher, jetzt ist gerade echt eine gute Zeit, aber man merkt, die Leute haben im Winter keinen Bock. Und wie gesagt, zum Teil kann ich das auch verstehen. Also als wir es jetzt super kalt hatten, um die 0 Grad, wir hatten ein paar Shootings, aber es war jetzt nicht so schön, ne? So hat, glaube ich, jeder Fotograf auch seine Vorlieben, aber ich mache das auch ganz oft, wenn dann zum Beispiel Pferde und so, dass ich sage, wenn du mit auf die Bilder willst, dann lass uns so ein bisschen zum Frühjahr warten, Sommer ist dann halt wieder eine sehr undankbare Zeit, weil es dann einfach so warm wird, ne? Und dann oft schon zu heiß ist für die Tiere. Und ich denke auch in der Videografie, was ja immer mehr wird, ist das halt auch so, ne? Fürs Foto reicht das, wenn der Hund mal kurz die Zunge reinmacht, ne? Ein Leckerchen rein, Foto, fertig. Aber fürs Video muss es schon ein bisschen länger sein, ne? Da müssen die Hunde schon ein bisschen länger schön gucken. Und wenn es dann sehr warm ist, dann habt ihr einfach einen hechelnden Hund. Ja, also ich denke, mit der Jahreszeit ist es halt immer das Problem, dass Januar, Februar, gerade wenn so öseliges, kaltes Wetter, kein Licht, haben die Leute einfach keinen Bock auf ein Fotoshooting. Und ich lese das dann immer bei meinen Kollegen, die dann sagen, jetzt ist eigentlich dem wunderschöne Wetter, also ne, schöne Farben draußen und so. Ja, das stimmt. Also die Kulisse ist wirklich schön, wenn ihr denn ein bisschen Sonne habt. Aber es darf halt nicht so kalt sein, weil wer hat Bock auf so ein Shooting irgendwie? Also frieren, finde ich, sieht man zum Teil auf den Bildern. Und ich finde, das weiß ich nicht. Also ich bin dann nicht so ein Freund von so ganz kaltem Wetter. Jetzt ist super. So. Und ich glaube, dass das halt auch die Leute da draußen merken. Dass die Leute merken, entschuldigt, das Geld ist am Jahresanfang nicht so dick gesät. Vielleicht sparen auch einige noch auf ihren Jahresurlaub oder so. Man freut sich in den Wintermonaten ja dann auch, wenn man einen Urlaub buchen kann. Irgendwie vielleicht schon für die warme Zeit, wenn man es nicht schon gemacht hat. Und ich glaube, die Prioritäten liegen da irgendwie anders. Aber wenn dann die schönen bunten Frühlingsbilder kommen und alles ein bisschen grüner wird und wärmer wird, dann kommen die Leute doch schon wieder und wollen ein Shooting. Und was ein ganz wichtiges Ding ist, das merke ich immer wieder. Wenn ihr nichts postet, dann werdet ihr auch nicht gebucht. Also wenn ihr viel zu tun habt, dann braucht ihr natürlich nicht dauernd Bilder posten, aber die Leute vergessen euch. Das liegt zum einen natürlich an der Reichweite, aber ich habe auch immer das Gefühl, selbst jetzt mal abgesehen davon, dass eure Reichweite in den Keller geht, wenn ihr nicht regelmäßig postet und die Leute euch auch generell deswegen gar nicht sehen, ich habe schon das Gefühl, wenn man das immer zeigt, was man macht, ich gehöre auch zu den Leuten, die sehr unregelmäßig posten und die sich das selber mal hier echt auf die Fahne schreiben muss, aber ich habe das Gefühl, wenn die Leute abends auf dem Sofa sitzen und das so durchgucken, dann denken die sich, ach ja, also das muss ich auch mal wieder buchen, ne? Und gerade was total klasse ist und was ich merke, dass auch gefragt ist, sind diese Karussells. Also die habe ich immer so für doof erachtet, irgendwie fand die immer so blöde. Aber die Leute sehen direkt immer so mehrere Ergebnisse aus einem Shooting und ihr habt dann halt die Möglichkeit, nicht nur ein Bild aus eurem Shooting zu zeigen, sondern eben so eine ganze Geschichte zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, dass sie schon immer ganz gerne angeschaut werden. Und ja, also tatsächlich ist es jetzt gerade wieder so, an Arbeit kann ich mich nie beschweren. Ich habe immer viel zu tun, viel zu viel. Aber ich habe das Gefühl, das Geld, also die bezahlten Aufträge sind einfach so mau. Und das Geld, was reinkommt, das reicht nicht mehr für meine Ausgaben, weil ich so unfassbar viele Ausgaben habe. Also die Ausgaben sind so hoch geworden. Und ja, jetzt kommen wir zu der Phase, wo ich sagte, dass es mir echt schlecht ging. Ich habe, um euch das so ein bisschen zu erklären, ich bezahle mir halt auch, wie das vielleicht viele Selbstständige machen, einfach am Monatsanfang immer meinen Lohn quasi, ne? Also das, was ich für mein Privatkonto brauche, wo meine ganzen privaten Kosten abgerechnet werden. Und dann habe ich Unterkonten. Also ich habe zum Beispiel ein Unterkonto, wo ich dann die Sachen drauf zahle, wie mein Buchhaltungsprogramm sagt ja immer, so und so viel Umsatzsteuer muss ich bezahlen. Also das heißt, ich lege mir die Umsatz- und die Einkommensteuer, die so ungefähr auf mich zukommt. Entschuldigt, das weiß ich natürlich so ein bisschen aus den Vorjahren. Und Umsatzsteuer weiß ich aus meinem Buchhaltungsprogramm immer. Das ist immer up to date. Das heißt, das lege ich mir so ein bisschen auf Seite. Und ich habe ein Unterkonto für die Gutschrifteneingänge. Das heißt, von allen Bezahlungen, also Zahlungen, die kommen, gehören ja 50% quasi vom Bildarchiv meinen Fotografen. Und diese Beträge, wenn die einkommen, werden die direkt gesplittet. Damit das, was die Fotografen bekommen, direkt quasi im Geiste auf meinem Unterkonto weg ist. Also alles, was auf dem Unterkonto liegt, wird dann quasi ausbezahlt, sobald die Auszahlungsbeträge voll sind und die Quartalszahlungen anstehen. So, also könnt ihr euch das vorstellen. Und ich habe dann auf jeden Fall gemerkt, dass das Geld auf meinem Konto irgendwie in den letzten 3 Monaten immer weniger geworden ist. Es kam halt kaum was rein. Man hat ja dann auch zum Jahresende immer so eine Reserve. Aber man merkte irgendwie, okay, das wird irgendwie immer weniger, ne? Also das, und dann kam hier was und da was. Dann waren die Pferde extrem teuer. Also ich habe sehr, sehr viel Geld an Tierarztkosten und so für die Pferde bezahlen müssen. Dann kamen noch so hier und da Kosten, mit denen man nicht gerechnet hat. Und ja, und dann kam, also es kam eins zum anderen. Und entschuldigt, meine Katze hat hier gerade wieder mal Theater gemacht. Hund und Katze, schwierige Kombination. Naja, und ja, und dann habe ich gedacht, so boah, krass, wenn das jetzt so weitergeht, dann habe ich irgendwann einen Monat X und dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich einfach zu wenig Geld. Also das heißt, ich bin im Puffer so runtergegangen, wie ich noch nie gewesen bin. Also so, dass ich wirklich gedacht habe, wenn jetzt weiter keine Aufträge kommen, ist es überhaupt nichts in Sicht, dann, keine Ahnung, dann weiß ich auch nicht, dann muss ich in 3-4 Jahren, muss ich dann, wenn das weiter so bergab geht mit der Auftragslage, kann ich dann nicht mehr davon leben. Und klar, dann tauscht man sich mit Kollegen aus und die sagen alle, oh, bei mir ist auch total wenig, ich habe kaum noch was zu tun oder so, und dann kriege ich irgendwie echt so einen Panikmodus, ne? Ja, und dann habe ich gedacht, wie soll ich mich jetzt über Wasser halten, ne? Also wie soll ich das schaffen, wenn es weiter so bergab geht? Und dann ist mir irgendwann echt eingefallen, dass ich im Oktober eine Phase hatte, wo ich zu meinem Vater gesagt habe, ich muss jemanden einstellen, weil ich so viel zu tun habe und zu der Zeit auch so viel Geld verdient habe, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt wieder großartig investieren. So, und ja, das Lustige ist, die Arbeit ist geblieben, das wird gefühlt immer mehr, aber das, was reinkommt, ist viel weniger, weil das Bildarchiv ist ja auch zum Beispiel ein passives Einkommen. Das heißt, die Bilder, die reinkommen, bringen mir ja nicht direkt Geld, wenn ich die verschlagworte, sondern das ist ja natürlich über die Zeit gesehen ein Einnahmefaktor. Und genauso ist das mit YouTube. Also YouTube hat jetzt Stunden und Tage an Zeit verschlungen, bringt aber de facto kaum Geld. Und dann hatte ich noch ein paar freie Arbeiten. Wie gesagt, wenn ihr nichts postet und die Leute euch nicht sehen, dann wird ja auch nicht gebucht. Und genauso ist das jetzt auch mit den Videos. Also ich habe da jetzt einen Plan für mich entwickelt. Gott sei Dank, ich habe jetzt bin nochmal in mich gegangen und habe jetzt in diesen 3 Wochen, wo ich mir wirklich sehr viele Sorgen gemacht habe, einen Plan A habe ich sowieso, den sind mich in eine Umsetzung. Ich habe einen Plan B, ich habe einen Plan C. Hey, hör das mal auf! Prügeln sich hier. Ich habe einen Plan B, einen Plan C und einen Plan D entworfen, weil mir das unglaublich viel Sicherheit gibt, zu wissen, was muss ich machen, wenn. So, und jetzt kommen wir mal zu der Theorie. In dieser Phase, wo ich wirklich gedacht habe, ich muss mir jetzt irgendwas einfallen lassen, wenn das so weitergeht, kamen wir dann an den Punkt, dass meine Mutter sich eingeschaltet hat. Die sagte dann zu mir, Nicole, mach doch einfach wieder Hochzeiten. So. Und habe ich zu ihr gesagt, du, das ist gar nicht so ein schlechtes Ding. Ich habe auch gar kein Problem damit, wieder Hochzeiten zu machen oder Familien oder. Aber ihr müsst so ein Standbein ja aufbauen. Also das ist ja nicht so, das habe ich meiner Mutter dann auch versucht zu erklären, was ja eigentlich ganz logisch ist. Wenn ich jetzt sage, okay, es wird finanziell irgendwann enger und ich muss mir jetzt eine Lösung überlegen, weil ich vielleicht in 3 Monaten nicht mehr über die Runden komme mit dem, was ich gerade mache, wobei jeder von uns weiß, wie schwierig das zu kalkulieren ist, wenn man Fotograf ist. Also natürlich hat man irgendwie ein geregeltes Einkommen, aber ich habe auch so viele Sachen, die jedes Jahr anders sind als in dem Jahr davor, die ich überhaupt nicht planen kann. Also theoretisch kann hier jetzt das Telefon klingeln und der Kunde mir einen Auftrag für ein paar tausend Euro erteilen. Also auch kein Kunde, der jetzt neu ist, das kann ja auch immer passieren, ne? Aber das kann einer meiner Stammkunden sein, der einfach jetzt mal wieder Bilder braucht. Und dann heißt das, ich muss alles stehen und liegen lassen und vielleicht nächste Woche irgendwo hinfahren, eine Woche. Und dann habe ich natürlich wieder einen ordentlichen Puffer, das heißt einen großen Auftrag. So, genauso kann das aber auch sein, dass die großen Firmen, geht's ja auch immer schlechter, ne? Die Privatkunden und die Großkunden gleichzeitig entscheiden, ihre Budgets zu kürzen für Fotoshootings und Co. Ja, und dann schaut er halt in die Röhre. Und das ist nicht so, dass man, natürlich habt ihr einen Trend, der so leicht rückläufig ist, ne? Klar kann man das über die Zeit sehen, aber jetzt kam das so überraschend am Jahresanfang und ich hatte wirklich Angst, dass das nicht nur mein alljährliches Jahresanfangstief ist, sondern dass das so bleibt. Und weil es auch diesmal so lang gedauert hat. Also es kam, sonst ging das so im März wieder los. Und wie gesagt, letztes Jahr, Anfang des Jahres, hatte ich das Glück, dass mein Großkunde so einen großen Auftrag dann angekündigt hat, dass ich wusste, okay, da kommt das Ende der Durststrecke, ist quasi in Sicht, da kommt wieder was. Aber dieses Mal war das halt nicht so. Und ja, wenn ihr jetzt also auf jeden Fall seht, dass dieser Trend irgendwie immer und immer weiter rückläufig ist, müsst ihr natürlich eine Lösung finden. Und wie gesagt, das mit den Hochzeiten, also wenn ich heute entscheide, ich will die Hochzeiten wieder in mein Repertoire aufnehmen, egal ob ich will oder muss, ist vollkommen wurscht. So, was glaubt denn ihr, wie lange das dauert, bis ich die erste Hochzeit habe? Ich muss eine Webseite entwerfen, ich muss neue Flyer haben. Meine Fotobücher habe ich noch, aber ne, ich habe auch noch Bildmaterial, aber da bin ich schon mal alleine bestimmt 2 Wochen mit beschäftigt, wenn ich nichts anderes zu tun habe. So, dann kann ich wieder Werbung machen. Dann muss ich mich auf Hochzeitsmessen blicken lassen. Da brauchen wir alle nicht drüber reden. Die fangen im Herbst erst wieder an. So, und wenn ich mich im Herbst auf eine Hochzeitsmesse stelle oder jetzt anfange zu sagen, hey, I'm back, ihr könnt wieder eure Hochzeiten buchen, ja, dann habe ich die erste Hochzeit wahrscheinlich für 26 im Kalender. Und bis das ganze Baby dann auch richtig Geld abwirft, vergehen 2, 3 Jahre. So, und man darf sich das auch nicht so einfach vorstellen. Ich bin aus der Familienfotografie ausgestiegen, als das geboomt hat. Aber weiß ich, wie das jetzt aussieht? Ich habe das immer so leichtfertig gesagt und habe immer zu meinem Vater gesagt, ich kann jederzeit zurück. Meine Familien sind noch da, ich weiß, was gefragt ist, ich habe ein Konzept, das ausgearbeitet ist, ich kann jederzeit zurück. Aber ich habe mich inzwischen auch so gefragt, ist das wirklich so? Ich bin in der Tierfotografie-Bubble, da kann ich euch sagen, wie der Markt aussieht, aber ich weiß nicht, wie der Markt in anderen Bereichen aussieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass der da auch abgewandert ist. Also das, ne, das so ein bisschen, weil die Probleme bestehen da genauso. Ihr habt immer bessere Kameras, die Leute können immer besser selber Bilder machen. Das habe ich auch in dem YouTube-Video mit Tanja gesagt. Ihr habt immer auf irgendeiner Hochzeit irgendeinen Onkel, der auch eine tolle Kamera hat. Also spart ihr euch doch 2.500 Euro für den Fotografen, lasst den Onkel Henrik das machen oder wen auch immer, ne? So, und für viele ist das auch okay. Dann wird der Fotograf, wenn das Geld knapp ist, und das ist halt bei vielen knapp, ne? Gerade in meinem Kundenbereich. Also ich habe ja keine hochpreisigen Shootings in der gehobenen Mittelklasse, wo ich sage, die Leute, die ziehen so ein Tausender mal eben aus dem Portemonnaie, ne? Sondern ich habe ja kleine Shootings für den kleinen Mann, für den normalen Mann, sage ich jetzt mal. Und das ist ja ganz logisch, dass das, also ihr wisst, was ich sagen wollte, ne? Das ist nicht mal eben so, dass sich da jeder was aus der Tasche ziehen kann. Und dann wird der Fotograf wegrationiert. Ich glaube, am Urlaub wird nicht gespart und am neuen Auto wird nicht gespart. Aber wenn Tante Erna auch geile Bilder machen kann, weil die jetzt auch eine Kamera hat, dann spart man sich das Geld. So, bin ich der Meinung. Und ja, und auch dazu kommt, ne, das meine ich gar nicht böse, aber dass jeder, der jetzt ein tolles Handy mit hat, sagt, die Bilder kann ich auch selber machen, ne? Oder eine einfache Kamera. Die sehen dann den Unterschied auch gar nicht mehr so gravierend, wobei er das natürlich ist. Also das ist natürlich immer ein Unterschied. Aber ich glaube, früher war das halt so, du hattest mit dem Handy, wenn du mit deinem Hund fotografiert hast, am Galopp hattest du eine unscharfe Suppe, du konntest den Hund gar nicht erkennen. Zu bestimmten Lichtverhältnissen brauchtest du gar nicht probieren, deinen Hund zu fotografieren. Das ist ja alles viel, viel besser geworden. Egal ob Handy oder kleine Kamera, ne? Das ist ja alles so viel besser geworden und das reicht vielen Menschen. So, also das und ich bin total froh. Jetzt kam nämlich wieder ein größerer Auftrag. Das Ganze rollt gerade an und ich habe jetzt den Entschluss gefasst. Ihr wisst ja, also wer meinen Podcast schon länger hört, der weiß, ich sage das sonst nochmal. Ich hatte Mitte letztes Jahr die Planung, in die Videografie reinzuschnuppern. Also sowieso, ne, mache ich ja sowieso auch in den Shootings jetzt inzwischen und auch für meine B2B-Kunden. Aber ich hatte so ein bisschen den Wunsch, die Videografie auszubauen und als letztes Jahr war das die Möglichkeit Standbein, wollte ich so ein bisschen in den gehobeneren Image-Video-Bereich rein. Also für den kleinen Mann, für die kleine Frau auch, aber schon für kleinere Unternehmen. Und ich hatte das auch alles schon perfekt ausgearbeitet, aber lustigerweise scheitert es an der Umsetzung. Gar nicht wegen mir, sondern wegen dann erstmal zwei Leuten, die mit meiner Fragenliste komplett überfordert waren. Und ich hatte dann nämlich einiges schon direkt geskriptet und gemacht und getan und habe dann diese Listen mit Fragen verteilt an zwei Leute und da kam gar nichts zurück. Und ich hatte auch irgendwann keine Lust mehr. Und dann knubbelte sich hier die Arbeit und ich habe in dem ganzen Jahr nur geschafft, mit einer super lieben Kundin von mir ein Interview zu drehen. Das ist alles, was wir geschafft haben. Und wir wollten dann im Anschluss eigentlich auch noch den praktischen Teil dazu schneiden, aber da sind wir bis heute nicht zugekommen. Das müssen wir unbedingt nachholen. Das Pferd war dann auch krank, mit dem wir das machen wollten. Naja, und das heißt, es gibt keinen einzigen Image-Trailer bisher und deswegen habe ich das auch erstmal wieder verworfen, weil letztes Jahr war ich der Meinung, dass in diesem Tierfotografiebereich nicht so, also dass es eher rückläufig ist und dass jeder Videos mit Besitzer und Tier machen wird demnächst und deswegen habe ich gedacht, das wäre eine gute Nische. Und ja, jedenfalls hat es aus bestimmten Gründen letztes Jahr nicht geklappt, dass ich meine 5-6 Test-Trailer drehe, um dann auch besser Preise kalkulieren zu können, zu sehen, macht mir das überhaupt Spaß und so weiter. Und dann habe ich das Ding erstmal verworfen. Und dann hat sich das aber im letzten Jahr so gezeigt, dass ich immer mehr ans Filmen gekommen bin, für die Privatkunden und auch für meine gewerblichen Kunden, wie schon gesagt. Und dann hat sich das so ergeben. Und da habe ich dann echt festgestellt, boah, das macht echt Bock. Das macht richtig Spaß. Und dass ich viel mehr Spaß habe, dann im Anschluss so einen kleinen Trailer zu drehen, als 1000 Bilder zu sichten und die dann zu fertig zu machen und so, weil man das natürlich auch immer schon so macht. Und das ist sehr anspruchsvoll. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das easy peasy ist, weil in vielen Dingen unterscheidet sich das komplett von der Fotografie. Ich bin aber natürlich durch meine Erfahrungen in der Fotografie schon habe dann sehr leichten Einstieg. Aber es bieten sich halt auch komplett neue Probleme und Herausforderungen. Und jetzt ist auf jeden Fall aktuell die Planung, diesen Bereich mehr auszubauen. Der hat sich von ganz alleine aufgebaut durch mal machen und dann die große Nachfrage. Und man muss dann halt einfach auch da ein bisschen machen und ausprobieren. Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen auf meiner Homepage offiziell als Angebot einziehen. Was auch wieder nicht so einfach ist. Ihr kennt das Problem. Alle Videos auf Homepages einbauen. Meine Homepage ist nicht aktuell und so weiter. Und man kann sich da jetzt auch zeitlich nicht so verzetteln. Aber ich probiere das. Also ich bin bemüht. Und dann schauen wir mal. Dann ist das zumindest noch mein zusätzliches Angebot. Ob das gebucht wird, kann man immer noch schauen. Auf jeden Fall ist es super wichtig, weil in dem Moment, wo die Sachen dann auch online gehen, eure Bilder, eure Videos oder was auch immer ihr machen wollt, dann werden die Leute auch jetzt sagen, ach, jetzt ist vielleicht wieder Geld dafür da. Stimmt, die Nicole macht ja das und das. So, und deswegen meine ich, ist es super wichtig, dass ihr was absetzt, dass ihr gar nicht großartig irgendwas macht, außer ständig den Leuten zu zeigen, was ihr Tolles macht. Weil dann sitzen die abends auf dem Sofa und denken, ah, das gefällt mir, ja, das mache ich auch mal. So, wenn ihr aber nichts postet, könnt ihr euch dann im Umkehrschluss nicht beschweren. Und das hat nichts mit Reichweite zu tun. Glaubt mir, eure treuen Fans sehen das. Und das sind auch die, die euch gerne buchen. Und das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Weil viele sagen immer so, oh, ich bin so Instagram gesättigt. Scheißegal, macht weiter. Ist egal, wie viele das sehen. Gestern schrieb mir zum Beispiel noch eine unter mein Video, ach, du machst so schöne emotionale Videos. Schade, dass die irgendwie gar nicht gesehen werden. Und dann hatte das Video irgendwie 16 Likes auf Facebook. Und dann habe ich so gedacht, ja, eigentlich hat die recht, ne? So, aber ich gucke da gar nicht so im Moment drauf, weil ich mehr auf Instagram unterwegs bin. Und dann habe ich zu der geschrieben, das ist mir egal. Das sehen ja die Leute, die das Video bekommen. Und das ist doch das Einzige, was zählt, ne? Also, dass die Leute das sehen. Und ich habe ihr dann halt auch geschrieben, auf Instagram ist es noch ein bisschen besser mit den Videos. Aber natürlich hat man nicht die Reichweite, ne? Und ich habe schon mal euch erklärt, Reichweite heißt nicht, dass ihr gut oder schlecht seid. Weil, ne, auch das könnt ihr auch reingucken. Ich habe ja ein Video mit der Alex gedreht und dem Happy. Das war reiner Freundschaftsdienst, ne? Also, es war einfach nur unter Kollegen. Mache ich das auch sehr gerne. Haben mir gesagt, wir machen das ganz, haben das Video gedreht. Und Alex hat das mit ihrer riesen Reichweite geteilt. Also, als Co-Owner ist sie eingegangen. Und das ist der Hammer. Das Video hat eine Wahnsinnsreichweite, so, und das kann ich halt nicht auffahren. Und deswegen sage ich, das hat nichts damit zu tun. Habt ihr keine Reichweite, dann klar, dann kommen die Videos auch nicht so gut an. Aber ihr müsst euch da nicht in eure Arbeit irgendwie runterretten lassen, also rechnen lassen. Wenn ich jetzt keine gute Arbeit abgegeben hätte, dann hätte das auch durch Alex Reichweite nichts abgegriffen, versteht ihr? So, aber dadurch, dass es ein gutes, süßes Video war, sehr emotional, und sie das auf ihrer Plattform geteilt hat, habt ihr einfach dann eine größere Reichweite. Also lass dich da nicht von beirren. So. Ja, dann Genehmigung war auch so ein ziemlich heißes Thema. Und wir haben ein YouTube-Video gemacht, das werde ich vielleicht hier auch noch als Spur reinpacken zum Thema Genehmigung und Lizenzen und Pipapo. Und haben wir auch so ein bisschen gejammert, Tanja und ich, wie teuer alles geworden ist. Wie viele Programme sich umgeändert haben auf nur noch Abo und alles extra bezahlen. Und es ist einfach so teuer geworden. Und im Umkehrschluss wird uns Fotografen immer mehr verboten. Es wird immer mehr eingeschränkt und verboten. So, das Thema ist natürlich vorweg immer zu sagen, ganz klar, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Also wenn ich mich jetzt heute mit meinem Model in der Ohligster Heide treffe und mich da in die fette Heide setze, wenn die denn blüht im August und da drei Pferde durchtrampeln lassen, dann kann das sehr gut sein, dass das nie jemand sieht. Also von den Behörden, ne, so. Das kann aber auch sein, dass das Ärger gibt. So, das Einzige, was wir halt mit dieser Aufklärungsarbeit erreichen wollen, ist, dass so viele Fotografen immer noch sagen, und das haben Tanja und ich ja früher auch gedacht, ja, Benrather Schloss, klar, mache ich eine große Fotoaktion im Benrather Schlossgarten, und die nicht wissen, dass das nicht erlaubt ist. Und dass man auch im La Padoue, Landschaftspark Duisburg, jeden Tag, wenn man da kommerziell unterwegs ist, und kommerziell tätig heißt nicht nur, dass ihr Geld für euer Shooting bekommt, wenn ihr jetzt meint, okay, ich gehe jetzt mit dem TFP-Shooting dahin, wenn ihr die Fotos nachher auf einer kommerziellen Seite veröffentlicht, also zum Beispiel auf eurer kommerziellen Tätigkeit als Fotografin auf Instagram postet oder als Fotograf, dann heißt das ja auch irgendwie einen kommerziellen Zweck. Und dann kann das passieren, dass das irgendwann mal teuer wird, weil so eine Genehmigung kostet natürlich Geld. Ihr müsst die vorher beantragen, ihr müsst genau sagen, was ihr machen wollt, und dann bekommt ihr so eine Genehmigung. Und das ist super wichtig. Also ich habe das früher auch nicht gewusst und ich habe auch ganz viel falsch gemacht. Und ich glaube, früher war das auch noch nicht so krass. Aber dadurch, dass es so viele Fotografen geworden sind, ne? Also früher war das ja so, weiß ich nicht, der Fotograf hatte seine Locations und keiner wusste davon. Aber heute ist das so, wenn, weiß ich nicht, Mareike Frieda Schulz hier in den Botanischen Garten geht und ich sehe die Bilder und denke so, wow, was ist das denn? Und die das auch noch schön hier gefleckt hat, Botanischer Garten Solingen, und ich sag, krass, da muss ich auch mal hin. Und so geht das natürlich, ne? So, und dann sind da auf einmal 100 Leute und dann sagt der Botanische Garten, Moment mal, der Erna Frieda Meier haben wir das zwar vielleicht erlaubt, aber jetzt ist uns das doch ein bisschen zu krass, weil jetzt hat einer ein Pferd mitgebracht und der nächste trampelt durchs Blumenbeet. So, ist jetzt überspitzt gesagt, aber genau so ist das. Und so ist das auch mit den Heideflächen. Und wir haben uns jetzt den Spaß erlaubt, also wir haben ein großes Video dazu gemacht, das ist auch schon online bei YouTube. Und einfach so frei aus der Hüfte, aus unseren Erfahrungen, was wir so gehört haben, was wir angefragt haben. Und wir haben so viel Feedback bekommen von Leuten, die dann gesagt haben, ja, bei uns ist das so und bei uns ist das so, und wie unterschiedlich das ist. Und wir haben dann auch nochmal jetzt nach dem Video eine große Anfragerunde durchlaufen. Also ich habe hier bei der Stadt Solingen etliches angefragt, ich habe mich mit vielen Kollegen ausgetauscht und wir haben verschiedene Locations angefragt, und es ist tatsächlich auch so je nach Sachbearbeiter, ne? Also das ist auch so eine krasse Sache, und es kann sein, dass wenn das mal erlaubt wurde, es auf einmal nicht mehr erlaubt ist. Also theoretisch müsstet ihr jedes Jahr nachfragen. Jetzt ist es aber auch so, dass die bei der Stadt manchmal selber gar nicht wissen, wer ist denn jetzt dafür zuständig. Also ihr rennt so ein bisschen von Pontius zu Pilatus, weil jeder sagt, nee, das da kann ich Ihnen auch nicht sagen, da müssen Sie da und da nachfragen. Dann ruft ihr da an, dann schreibt ihr da E-Mails hin, und ihr bekommt zum Teil einfach überhaupt nie irgendeine Antwort. Oder ihr werdet irgendwie vertröstet, oder im Zweifel halt schreiben ganz, ganz viele Leute, nee, das dürfen sie nicht. So. Und das ist echt fies. Also, wisst ihr, ich habe kein Problem mit der deutschen Bürokratie. Ich finde das auch nicht schlecht, dass vieles geregelt wird. Wir übertreiben es vielleicht. Aber wisst ihr, womit ich ein Problem habe? Dass, wenn ich beim Amt anrufe und was nachfrage, ist ganz egal, in welchem Bereich es geht, ja, mir A was anderes sagt als B. Und es vielleicht auf die Tagesform der Person ankommt oder ob derjenige Fotografen mag oder nicht. Und das, man ist der Willkür dieser Beamten einfach so krass ausgesetzt und ich finde, das kann nicht sein. Da muss es theoretisch muss es ja ganz deutschlandweit geregelt sein, meinetwegen noch nach Bundesland, aber es kann doch nicht sein, dass jede Stadt und jede Gemeinde das unterschiedlich handhabt und in dieser Gemeinde immer noch die Frage ist, wen ihr da erreicht und der eine sagt ja und der andere sagt nein. Also das finde ich irgendwie alles ein bisschen krass und ich weiß nicht, ach, wie süß, ich habe gerade eine ganz süße Nachricht bekommen. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so alles toll finde, was da so läuft. Und das ist halt das, was ich sage. Also, ich finde auch irgendwie so, die Kirche muss im Dorf bleiben. Wenn man dann hört, dass es für einige Locations ein paar tausend Euro kostet, wenn man da fotografiert. Also, ich meine, ich komme ja jetzt nicht mit dem Skoda-Werbeteam da an und drehe da einen riesen Werbeclip. Dann ist das ja klar, dass ich da ein paar tausend Euro für bezahlen muss. Also ich meine, ich mache manchmal vielleicht ein TFP-Shooting im Botanischen Garten oder ich möchte da vielleicht mal eine Aktion machen, dann verdiene ich an so einem Tag vielleicht 800 Euro. So, dann kann ich ja auch 250 Euro Genehmigung abgeben, aber wenn ich da mit drei Shootings hinlatsche, die vielleicht jeder einen Fuffi abdrücken, da kann ich doch keine 250 Euro Gebühr bezahlen. So, was ich damit nur sagen will, ist, ihr müsst das erfragen. Ihr müsst das auf dem Schirm haben und ihr solltet, wenn ihr es ignoriert, was ja euer gutes Recht ist, dass ihr sagt, das ist mir scheißegal, ich hole keine Genehmigung ein, ich zahle kein Geld dafür, das ist okay, aber dann seid vorsichtig. Dann würde ich vielleicht auch an eurer Stelle hingehen und die Stellen nicht explizit verlinken, weil das schon so ist, dass die Ämter inzwischen nachgucken und kontrollieren. Und wenn zum Beispiel, ich sag mal, wenn der Landschaftspark Duisburg mal sehen würde, wie viele Fotos von ihnen im Netz kursieren, wo irgendwelche Hunde in irgendwelchen Sachen liegen. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ihr das macht ohne Genehmigung. Ihr müsst einfach das nur wissen und ihr müsst halt das Risiko bewusst eingehen und euch nachher nicht beschweren, wenn was passiert. Und es kann halt zum Beispiel auch passieren, dass ihr irgendwo an der Location Portfolio-Tag gibt. Und wenn ihr keine Genehmigung habt, ist es nämlich nicht nur für euch verboten, diese Bilder zu verwenden, sondern auch für jeden eurer Teilnehmer. So, und wie gesagt, wenn ihr das wisst und sagt, ich mach das nicht, aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute immer, mit denen man sich austauscht, sagt, nee, wie eine Genehmigung. Also informiert euch, es ist ganz egal, ob es ein Model Release, Property Release, informiert euch unbedingt immer darüber, was ihr dürft und was ihr nicht dürft, weil, ne, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und jetzt ist es natürlich so eine Sache, die ich auch nachvollziehen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich gehe seit 10 Jahren auf die Obstwiese vom Bauer Ewald, weil der Bauer Ewald nachmittags immer auf dem Sofa liegt und schläft. Und das hat noch nie Ärger gegeben. So, dann habt ihr natürlich jetzt das Problem, wenn ihr sagt, ich würde den Bauer Ewald ja gerne fragen, aber wenn er einen schlechten Tag hat, verbietet er mir das, dann kann ich ja nie mehr dahin gehen. Also ich kann das schon verstehen. Ich kann schon verstehen, dass man manchmal nicht fragen möchte, weil es ja immer das Risiko gibt, dass euch das verboten wird. Und auch ich habe schon abgewogen, ob das wirklich Sinn macht. Ich habe aber keinen Bock auf Stress und ich habe auch keinen Bock, dass mich irgendwer beim Shooting anspricht und ich nachher da stehe wie so ein Idiot, ne? Das heißt, ich habe in meinem Rucksack von den Städten und von den Abteilungen, die mir an bestimmten Stellen erlaubt haben, Fotos zu machen, die E-Mails immer ausgedruckt dabei oder einen Zettel, wo der Ansprechpartner draufsteht, der mir das erlaubt hat. So. Und weil, als Beispiel zum Beispiel, wir haben den Nachbarbauern damals, auf wie wir früher gewohnt haben, war super dicke mit meinem Vater. Und ich habe bei dem auf der Wiese, auf der Pferdewiese fotografiert, weil ich jemanden angesprochen habe und habe den gefragt, meinen Sie, ich darf hier abends meinen Hund fotografieren? Der hat gesagt, überhaupt kein Problem. Da standen auch im Winter keine Pferde drauf und so. Und ich habe jahrelang auf diesen Pferdewiesen Fotos gemacht. Und irgendwann kommt der Bauer. Und dann sagt er zu mir, was machen Sie denn da? Und ich sage, ja, wie gesagt, er ist per Du mit meinem Vater, ne? Der lebt auch leider inzwischen nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, naja, ich so, ihr Mitarbeiter da, ich habe immer gedacht, wer der Sohn von dem, ich sagte, der hat mir das erlaubt, ne? Und dann sagt er, ja, der hat dir aber gar nichts zu sagen. Und dann sagt er zu mir, also wenn du hier weiter fotografieren willst, dann kommst du aber mal vorbei und fotografierst mal meine Pferde. So, und ich war darüber, was natürlich, eigentlich hat er ja recht gehabt, ne? Aber ich war darüber so sauer, weil ich mir gedacht habe, ich habe jemanden gefragt, der mir das erlaubt hat und jetzt kommst du daher und willst einfach kostenlos Bilder. Heute sehe ich es ein bisschen anders. Damals habe ich mich sehr geärgert, weil er genau wusste, wer ich bin und er wusste, ich mache da nichts kaputt und kein Hund kackt auf die Wiesen und. Weil ich mir gedacht habe, mein Gott, das ist doch nur eine Wiese, ne? Heute sehe ich es ein bisschen anders. Und ich bin heilfroh, dass hier in dem Kaff, wo wir wohnen, sowohl Wiesen drumherum sind, die gehören alle unserem Nachbarn, der super nett ist, sind aber alle an den Bauern verpachtet. Das heißt, ich habe die beide gefragt. Wir dürfen sogar auf die Wiesen die Äpfel und Birnen pflücken und wir müssen das nicht absprechen. Die einzige Regel ist, keine Kühe auf der Wiese. Wobei Obst pflücken geht, auch wenn die Kühe auf der Wiese sind, da habe ich aber immer Schiss. So, aber natürlich geht kein Fotoshooting auf der Wiese, wenn da so eine Jungbullenherde ist. Und das ist natürlich ein Riesenluxus. Wo ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, sind diese Blumenfelder zum selber pflücken. Anrufen, sagen, ich würde gerne Fotos machen, ich mache keine Blumen kaputt, ich bin auf dem Feld XY und ich würde Ihnen einen Umschlag einwerfen. Und dann habe ich immer einen Umschlag mit 10 Euro eingeworfen, da freuen die sich riesig, weil die, ganz ehrlich, wisst ihr, wie oft die schon gesagt haben, sie wollen im Feld Fotos machen? Ja. Und warum rufen sie mich dann an? Ja, weil ich Fotograf bin. Ja, das ist total nett, aber alle anderen machen das ja auch. Also, ne, seid einfach derjenige, der es macht. Und ich habe noch keinen Kunden erlebt, der mich gesagt hat, pass mal auf, bring zum Shooting einen Umschlag mit 10 Euro mit, dafür dürfen wir auf dem Blumenfeld fotografieren. Das macht doch jeder, ist doch überhaupt kein Problem. So, ansonsten muss man natürlich, wenn immer damit rechnen, dass ihr auch ein Nein bekommt. Und gerade bei der Stadt ist das leider so üblich, dass, ich könnte jetzt was ganz Böses sagen, mache ich aber nicht, dass ihr da einen am Telefon habt, der gerade nicht mit dem richtigen Bein aufgestanden ist und gar keinen Bock auf eure Anfrage hat und euch dann einfach sagt, nee, das ist nicht erlaubt. Und dann habt ihr das Problem. Also natürlich könnt ihr sowas machen wie, ich rufe da mal anonym an und frage. Ne? Das ist natürlich immer eine Möglichkeit, dass ihr euch da mal rückversichert. Aber ich habe das Risiko jetzt, ich bin das Risiko auch eingegangen. Ich habe dieses Jahr neue Locations angefragt, wo ich noch nicht gewesen bin, weil ich gesagt habe, ich gucke mir die gar nicht erst an, bevor ich nicht weiß, ob ich da hinfahren darf. Und ich bin nämlich jetzt diejenige, die von Pontius zu Pilatus hier bei der Stadt rennt, weil ich letztes Jahr hat mir gar keiner geantwortet. Dieses Jahr bin ich ein bisschen hartnäckiger. Der da angeblich für zuständig ist, hat sich jetzt nicht zuständig empfunden und der hat mich für jede Anfrage woanders hingeschickt. Und ich bin aber trotzdem, ich habe jetzt noch eine zweite Heide angefragt und da bin ich mit offenen Armen aufgenommen worden. Also deswegen, und das, dann fühlt sich dann einfach gut. Fragt einfach mal 10 Locations an und dann fahrt ihr halt einfach zu denen, wo es euch erlaubt ist. Dann habt ihr so einen Wisch dabei und ihr fühlt euch dann einfach gut und abgesichert dabei. So, dazu muss ich aber auch sagen, Naturschutzgebiet habt ihr immer das Problem, dass ihr ja Leinen- und Wegepflicht habt. Ne? Also das ist halt das Problem, da... Das sind dann zwei Paar Dinge. Also selbst wenn euch die Heide oder das Naturschutzgebiet erlaubt, da zu fotografieren, ist immer noch Wege- und Leinenpflicht. Und da gibt es ja manchmal auch noch ganz eigene Regeln. Da muss man einfach drauf achten. So, und das hat auch nichts mit erhobenem Finger oder DGG, du darfst das nicht. Ich finde nur einfach, es sollte heute keinen mehr geben. Und ich wäre froh gewesen, ich hätte das früher gewusst, der das gar nicht weiß, dass das so ist, ne? Und nachher nicht, weil irgendwann wird das kommen. Es wird immer mehr verboten. Schlösser und Burgen, keine Chance, dürft ihr gar keine Fotos machen. Hätte ich früher auch nicht gewusst. Ich meine, ich habe Hochzeiten fotografiert. Ich war dauernd auf irgendwelchen Burgen und Schlössern. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht, aber da habe ich mir doch nichts dabei gedacht, wenn ich mein Brautpaar da fotografiere. Da bin ich doch auch davon ausgegangen, dass ich da einen Hund fotografieren darf, ne? Also man ist da schon ein bisschen schuldig. Ich muss mal eben einen Keks essen. Man wird dann irgendwie betriebsblind mit der Zeit, aber da kann man sich ja nicht mit rausreden. Und irgendwann, sage ich euch, wird das so dicke kommen, dass es bei der Stadt eigene Leute gibt, die nichts anderes machen, als das nachrecherchieren und dann wird abgemahnt. Und wenn ihr Glück habt, mahnen die euch nur einmal ab. Aber wenn ihr mal in diesen Bußgeldkatalog guckt, was das kostet, mein lieber Schwan. So. Das ist aber genauso wie mit der Musik auf Instagram. Wenn ihr das wisst und es trotzdem macht, mache ich ja teilweise auch, dann geht man halt immer das Risiko ein, irgendwann kommt die Abmahnung, man weiß es halt und wenn es kommt, wird trotzdem gejammert. Aber man weiß es und man weiß, welches Risiko man bereit ist einzugehen. Und gerade bei großen Sachen, wie wenn ihr einen Workshop plant oder, weiß ich nicht, eine größere Aktion oder so, sichert euch ab. Das fliegt euch irgendwann um die Ohren. Also da muss ich schon sagen, wisst ihr was, mir ist jetzt mein Keks in den Kaffee gefallen. Ja, also auf jeden Fall zu dem Thema Genehmigungen werden wir noch mal ein bisschen weiter recherchieren. Und wir suchen einen Rechtsanwalt, der auf dem Gebiet ein bisschen mehr Ahnung hat als Tanja und ich. Und dann auch mal in anderen Dingen. Also wirklich sagt, was darf der Fotograf, was darf er nicht, wenn er keinen Vertrag hat, was sollte unbedingt für Verträge gemacht werden. Was ist wichtig, sich abzusichern und dass man sich da auch rechtlich mal mit Versicherungen und Co., wenn wir uns auch mal auseinandersetzen, haben wir ja auch hier im Podcast schon gehabt, das Thema, ne? Versicherungen und Model-Release-Verträge und so weiter. Super wichtiges Thema und das werden wir auch auf jeden Fall nochmal machen. So. Ansonsten, ne? Missionieren halte ich auch nicht so viel davon, aber aufklären natürlich schon und da muss einfach jeder wissen. Also ihr glaubt wirklich gar nicht, wie viele Leute das nicht wissen. Und ja, und dann vielleicht auch sich wundern, dass auf einmal ein riesen Hammer kommt. Ne? Und wenn es nur ist, weil euch irgendein Kollege angekackt hat, das ist ja das Allerschlimmste. Also ich meine, die meisten, sag ich mal, sind ja so wie ich, nett. Die sagen dann einmal der Kollegin, pass mal auf, ich habe gesehen, du machst da und da immer Shootings, pass auf dich auf, eigentlich darfst du es nicht, aber sei hier freigestellt, wenn du es trotzdem machst. Und dann ist mir das auch total egal, wenn meine Kollegin das trotzdem macht und ich frage auch nicht nach, ob die eine Genehmigung hat oder nicht. Ich würde niemals irgendjemanden anschalten, niemals. Also ich bitte auch euch, macht das bitte nicht. Versetzt euch bitte immer in die Lage des anderen. Auch wenn ihr immer alles richtig macht. So, und auch wenn das hart ist, weil vielleicht ihr eure Shootings nicht so billig anbieten könnt und vielleicht auch noch von leben müsst. Natürlich ist das eine ungerechte Sache. Aber ich finde, jemanden irgendwie anscheißen oder an Pranger stellen, das macht man einfach nicht. Und ihr möchtet ja auch nicht, dass, wenn ihr mal was falsch gemacht habt, dass euch dafür irgendeiner hinhängt. Das macht man nicht. Also das ist einfach so ein Ehrenkodex unter Kollegen. Also ich meine, ihr wollt doch auch morgen noch in den Spiegel gucken. So, und ich weiß, wie unfair das manchmal ist, aber ich denke mir dann immer, es gibt irgendwo gibt's Karma auf dieser Welt. Und irgendwann, wenn ihr wirklich einen bösen Kollegen habt, der immer böse Dinge macht oder so, ich sitze das immer aus, weil ich mir immer der Meinung bin, also mich geht das nichts an und ich möchte auch niemals irgendwen hinhängen oder so. Was ich halt mache, ist bei netten Kollegen, wo ich weiß, die nehmen mir das nicht krumm, dass ich dann schon mal schreibe und sage, denk bitte dran, du brauchst da eine Genehmigung oder so. Wenn du es nicht machst, ist es deine Sache, aber nicht, dass du es nicht weißt. Ne? So, und dann sind die meisten auch total dankbar für so einen Tipp. So, ja. Und jetzt wisst ihr so ein bisschen, wo es hingeht. Ich bin jetzt gerade wieder letztes Jahr war ich so total angefixt. War ich so, oh, ich hab voll Bock. Und dieses Jahr bin ich so richtig so, ich bin, glaube ich, voll fertig irgendwie. Ich war vor Weihnachten total fertig, ich habe mich nicht erholt. Ich bin immer noch so im Dauer. Jetzt ist aber schon so, dass wir in 1,5 Monaten unseren lang ersehnten langen Urlaub haben, der wahrscheinlich der absolute Horror wird, weil wir mit den 3 kleinen Kindern 1260 Kilometer Auto fahren. Aber egal, lass mal. Und mein Mann wahrscheinlich die schlechte Laune seines Todes haben wird. Aber warten wir mal ab, wie es wird. Ich glaube, dass es wahrscheinlich alles andere als Erholung wird. Aber wir gucken mal. Vielleicht schaffen wir es ja doch, uns in dem Urlaub mal ein bisschen zu erholen. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Jahr und die Angst ist im Moment nicht weggewischt, die ist schon noch da, dass man so, aber wisst ihr, das ist nämlich auch eine Sache, wo ich echt gedacht habe, ich bin echt ein Stehaufmännchen, ich möchte mich nicht selber loben, aber wenn ich eine positive Eigenschaft habe, vielleicht kennt ihr das, man kann sich ja, wenn so Gefühle aufkommen, so negative Gefühle und so Ängste, dass man, es sind ja auch so ein bisschen Existenzängste, ne, dass man denkt so, oh, was mache ich jetzt und wenn jetzt keiner bucht und wenn das jetzt nicht mehr wird und so, lasst euch nicht unterkriegen. Also Punkt 1 meiner Taktik war, ich werde nicht billiger. Ich habe die Preise sogar für die Aktion erhöht. Punkt Nummer 1. So, das wird auch weiterhin das Ziel sein, nicht billiger zu werden. Weil ich mal sage, die Preise sind sowieso schon ganz unten. Wenn wir jetzt alle noch billiger werden, so, und ich werde nicht unter meiner Kalkulation fahren. Das wird nicht passieren. So, jetzt gerade habe ich noch diese Einstiegspreise für diese Videografie. Das ist jetzt die letzte Woche. Dann ist damit Schluss. Das heißt, die Aktionspreise werden eher teurer als billiger. So, ich habe letztes Jahr die Preise angehoben, weil ich einfach viel zu preiswert war. So, das ist Punkt Nummer 1. Nicht billiger werden. Punkt Nummer 2. Wenn ich merke, dass diese negativen Gefühle aufkommen, die sind ja gesund, ne? Also natürlich ist es scheiße, aber sind ja gesund. Dass man nicht sich reinhängt, weil das ist immer das Problem. Also es gab auch so Punkte, wenn ich meiner Mutter telefoniert habe, wir uns so Lösungen überlegt haben, weil ich dann zu ihr gesagt habe, Mama, ich habe Angst, ich habe wirklich Angst. Und das habe ich noch nie zu meiner Mutter gesagt in Bezug auf meine Arbeit. Und dass sie dann mich zwischendurch angesprochen hat, wenn wir telefoniert haben, was ist denn damit? Und hast du, ich gesagt habe, ich möchte da jetzt nicht drüber sprechen, weil ich muss mich jetzt da rausziehen. Also sich hängen lassen und diesen Gefühlen so ergeben und nur negativ, 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 das bringt mich in eine Abwärtsspirale. Das ist ja keine Lösung. Das ist ja keine Lösung. Ich weiß, es ist scheiße gerade, aber ich muss ja hoch und nicht runter. So, und wenn ich mich auf diesen Gefühlen ausruhe, also quasi, wenn ihr daran denkt, ne, dann kriegt das ja einen riesen Raum. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich daran denke, wird das immer größer. Und es ist ja schon wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, aber man darf sich da nicht so, man darf diesem Monster keinen riesen Dimensionen geben. So, also habe ich mir gesagt, was passiert denn im allerschlimmsten Fall? Und ich hab hier 1883, glaube ich, geguckt. Und da sagte der eine so einen schönen Fall, der sagte irgendwas von wegen, ja, mein Großvater bla 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 hat immer gesagt, Probleme sind auch morgen noch da, also kann ich mich auch morgen damit befassen. Und das fand ich irgendwie so zutreffend, weil ich gesagt habe, okay, also das Problem ist heute eventuell für morgen, also ich sag mal so vorausschauend war ich ja schon, ich bin ja nicht aufgewacht und habe gesagt, scheiße, konnte ich schon was nicht bezahlen, sondern ich habe ja nur gesagt, wenn das in ein paar Wochen so weitergeht, dann wird es irgendwann eng, wenn das so weiter im Trend geht. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich noch die Zeit, was zu ändern. Ich kann jetzt was machen, was für Optionen habe ich? Und im Umkehrschluss, was wäre das Schlimmste, was mir passieren kann? Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre, dass ich in 2-3 Jahren mein Gewerbe abmelden muss, weil es sich einfach nicht mehr rentiert, weil ich davon nicht mehr leben kann. Und dann habe ich gedacht, ist das denn jetzt so schlimm? Also natürlich wäre das furchtbar, aber ich muss ja nicht sterben. Also wisst ihr, ich gehe nicht zum Arzt und der Arzt sagt mir, herzlichen Glückwunsch, du hast noch 3 Jahre zu leben oder so, ne? Ich bin nicht unheilbar krank, ich habe 3 gesunde Kinder, wir haben ein Leben, wie man sich das nur wünschen kann, alles ist perfekt. So, also das wäre das Schlimmste, was mir passieren kann. Okay, gut. Und dann, was kann ich daran ändern? Was kann ich jetzt tun, effektiv, um zu verhindern, dass das passiert? Und wenn ihr euch nicht lähmen lasst von dieser Angst und wieder aufsteht, und das ist, wie gesagt, das, was ich echt krass kann, wieder aufstehen. Das hätte ich nie gedacht. Aber es ist wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich lasse mich echt nicht unterkriegen, ne? Und wenn ich merke, dass es mir irgendwas zu eng wird und irgendwas mich wirklich krass bedroht oder mir große, große Angst macht, dann schaffe ich das echt, da rauszukommen. Und das hat mir wieder gezeigt, auch, ich meine, ne, mit Mitte 40, dass man wieder Geistern und Gespenstern begegnen kann, ohne dass man daran scheitert. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige daran, dass wir einfach, wenn wir in Phasen kommen, wo wir uns selber hinterfragen, wo wir Zweifel haben, wo wir Ängste haben oder so, dass man sich da nicht drin fallen lässt, sondern dass man sich effektiv überlegt, das macht mir Angst, was kann schlimmstenfalls passieren, damit man diesem Gespenst die Größe nimmt und wie kann ich effektiv dagegen arbeiten. Und das hat mir echt gut getan und ich habe mich da gut rausgeholt. Also das heißt, immer wenn diese Ängste aufkamen und ich in dieses Gedankenkarussell kam, also nochmal so als kleinen Hinweis, wie diese Gedankenkarusselle funktionieren. Ich habe ja in der vorangegangenen Folge mal erzählt, dass ich Anfang 20 hatte ich ja so eine diagnostizierte Krebsvorstufe. War kein Krebs, also war alles in Ordnung. Aber ich habe mich damals so mit diesem Thema befassen müssen, dass man nicht unsterblich ist, so, dass einem selber auch Sachen passieren können, dass man schwer krank wird oder dass man, ja, und ich kam mit dieser Todesangst das erste Mal in Berührung, ne, man hat ja schon Dinge, worüber man sich dann Gedanken macht. Und danach habe ich ja sehr, sehr krass mein Leben verändert, also ich glaube, das war dann auch, mit Ende 20 habe ich mein komplettes Leben umgestellt und ich habe aber damals in dieser Zeit den Grundstein gelegt für so eine Art Angststörung, ne? Also das heißt, man hat mit Anfang 20 realisiert, okay, ich werde irgendwann sterben. Das werden nicht nur alle anderen krank und sterben, sondern das wird auch mir passieren. Und man hat ja irgendwie so diesen kindlichen Glauben, dass mit einem selber und seiner Familie eigentlich nichts Schlimmes passieren kann, weil die meisten von uns ja auch das Glück haben, dass sie einfach in dieser Zeit nichts anderes erleben. Und und das war so dieses Realisieren, das ist nicht so. Und das ist dann immer schlimmer geworden und ich habe mich immer so eingeschränkt und eingegrenzt, weil ich vor allen möglichen Dingen Angst hatte. Ich wollte nicht mehr reiten und ich wollte nicht mehr schnell Auto fahren und es wurde immer schlimmer und dieses Gespenst, wie ich schon gesagt, es wurde immer größer. Und sag mal, wenn ich was einen Pickel im Mund hatte, dann war das immer direkt bösartiger Krebs und nicht mehr ein Pickel im Mund, wie jeder andere sagen würde. Und das hat dann irgendwann also so Größen angenommen, dass ich dann so Panikattacken hatte. Und gesagt habe, okay, das kann so nicht bleiben, ne? Also ich bin irgendwie Mitte, Ende 20, ich will jetzt nicht mein ganzes Leben nach dieser Angst ausstellen. Es war jetzt nicht mega schlimm, aber es wurde immer schlimmer. Und dann habe ich damals eine Therapie gemacht und diese Therapeutin hat mir nämlich echt was super Wichtiges mitgegeben. Kennen wahrscheinlich viele von euch, die vielleicht schon mal eine Therapie hatten. Ich weiß nicht, wie viele das von 100 Menschen sind, die das dann vielleicht jetzt hier hören, aber... Und die hatte mal gesagt, man muss dieses Gedankenkarussell stoppen und das trifft auf so viele Dinge zu. Und das klingt so mega simpel, ist es auch, aber man muss es einfach mal kapieren, dass es so ist. Und ich habe das zum Beispiel oft gehabt, wenn ich dann im Bett liege, ich sage mal so, nachts ist es ja eh immer alles so, hat eine gewisse Bedeutung. Es ist alles viel gruseliger und schlimmer und angsteinflößender als am Tag. Und das ist ja nicht nur bei Kindern so. Und dann liege ich dann im Bett und das passiert mir ab und an, dass ich dann über den Tod nachdenke und dass ich darüber nachdenke, dass meine Eltern irgendwann mal nicht mehr da sind und dass meine Kinder krank werden können und dass auch ich irgendwann sterbe. Und da ich nicht religiös bin, ist auch logisch, woran ich glaube, wenn man stirbt, also woran ich nicht glauben kann. Und dann ist das natürlich ein riesen Thema. Und wenn ihr euch dann damit weiter beschäftigt und darüber nachdenkt, dann wird das so schlimm. Dann wird das so schlimm. Und irgendwann fange ich dann natürlich auch an zu weinen und kann mich nicht mehr so richtig ablenken. Und das ist das, was die Therapeutin mir beigebracht hat, was wahrscheinlich allen Leuten, die eine Angststörung haben, irgendwie beibringen, dass du aus diesem Gedankenkarussell aussteigen kannst. Und das klingt voll lächerlich, aber es ist auch so lächerlich einfach. Das heißt, einfach an etwas anderes denken. Und das funktioniert einfach super. Sobald ich merke, ich habe zu düstere, dunkle Gedanken, die mich negativ beeinflussen, sei es jetzt, wenn meine Kinder krank sind, wenn mein Sohn, der hatte ja schon mal diese Blutvergiftung, dass wenn mein Sohn fiebert, dass ich dann nachts im Bett liege und denke, oh mein Gott, muss ich jetzt ins Krankenhaus oder, dass ich dann einfach sage, stopp. Aufhören. Lass es sein. Denk an was anderes. Und wenn ihr dann anfangt, einfach eure Praxis zu ändern und sagen, okay, ich liege jetzt hier im Bett und ich denke jetzt einfach mal an meinen nächsten Urlaub oder ich denke mal darüber nach, was habe ich denn gestern gegessen oder. Und man intensiv sich mit was ganz anderem beschäftigt, dann funktioniert das. Dann seid ihr auf einmal aus diesem Karussell ausgestiegen. Und das geht so simpel. Und das hilft in so vielen Dingen. Eigentlich immer, wenn man an irgendwas Negatives denkt, kann man auf diese Art und Weise da rausgehen. Und man denkt dann immer, man sitzt da so fest drin und man kann an nichts anderes denken. Kann man aber. Das erfordert ein bisschen Übung. Und es gibt mit Sicherheit auch immer so ein paar Sachen, woran man dann denken muss. Ich schreibe ja leidenschaftlich gerne in meinem Kopf immer Kurzgeschichten. Also habe ich schon immer gemacht. Und ich denke mir dann einfach irgendeine lustige Geschichte aus oder irgendeine schöne Geschichte oder so. Und dann bin ich auf einmal in einem anderen Rhythmus drin und bin von diesen Gedanken einfach weg. Und so habe ich das tatsächlich diesmal auch gemacht, weil ich gesagt habe, das bringt mich ja nicht weiter, ne? Also genauso, ich werde irgendwann sterben und auch ich kann morgen zum Arzt gehen und der Arzt sagt mir, es tut mir leid, Frau Schick, Sie haben nur noch 6 Monate zu leben. Aber ob ich jetzt Angst davor habe oder nicht, es wird mir so oder so passieren und ich kann das nicht aufhalten, das ist der Lauf der Dinge, das ist, ne, ich kann natürlich jetzt jede Woche zum Arzt gehen und kann natürlich auf mich aufpassen, ich weiß auch, dass ich das muss, weil in dem Moment, wo ich beim Arzt war und der Arzt sagt, ist alles in Ordnung, dann ist mein Kopfkino sowieso abgeschaltet, ne, aber früher war das ganz schlimm, als ich aus diesem Gedankenkarussell nicht mehr rauskam, haben diese Ängste einfach eine Dimension erreicht, die mich wirklich stark dann ja klein gemacht haben und das ist super wichtig und damit kommt ihr aus ganz vielen Dingen raus in eurem Leben. So, also es wäre interessant, auf meiner Liste für den Podcast heute steht aktuelle Themen besprechen und tatsächlich hattet ihr gerade eine Therapiesitzung bei mir. Also jetzt könnt ihr mal sagen, was ist euch dieses Wissen eigentlich wert, ne? Dann könnt ihr mir auf jeden Fall mal eine Nachricht schreiben. Nein, alles gut. Ich muss immer aufpassen, unsere YouTube-Folgen sind teilweise so gequatschig und so lustig und das alles, was wir an Blödsinn machen, kommt ja hinten auch noch in die Outtakes, dass ich mir denke, ich muss jetzt aufpassen, dass dieses unseriöse Verhalten nicht auf diesen Podcast überschwappt, weil wir da schon einmal so ein bisschen noch lustiger unterwegs sind und ich versuche hier immer so ein bisschen was Seriöses zu übermitteln. Ja, also ich bin gespannt. Im Moment denke ich mir, okay, 2025 wird nicht das Jahr, in dem ich untergehe. Das habe ich mir selber versprochen. Wer weiß, was nächstes Jahr kommt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch mit unseren Gefühlen und mit allem, was uns so betrifft, ganz selbstreflektiert sind, ne? Und dass wir ehrlich zu uns selber sind und uns auch eingestehen können, okay, ich habe jetzt Angst, ich habe jetzt Sorgen, aber dass wir versuchen, das so ein bisschen, nüchtern zu betrachten, ne, dass wir darüber sprechen, dass wir uns auch vielleicht mit Kollegen austauschen. Manchmal wird das Gespenst dadurch natürlich größer, das ist bei mir jetzt auch passiert, aber man muss das auch im Hinterkopf behalten. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht sagen, nur weil jetzt ein schöner großer Auftrag kommt oder es wieder ein paar mehr Anfragen gibt, dass das Thema vom Tisch ist. Es ist schon da, aber ich weiß es jetzt und ich kann den Trend beobachten und ich kann mir jetzt effektiv Lösungen überlegen. Und ich kann jetzt mich in verschiedenen Dingen, Positionen aufstellen und an den Plan B bis D und D bis Y arbeiten und gucken, dass man nicht untergeht. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da sich selber reflektiert und sich den Spiegel vorhält und guckt, wie komme ich da raus und was kann ich machen, um meine Zukunft besser zu beeinflussen? Ich meine, wir uns allen geht es gut. Die meisten von euch, die diesen Podcast hören, die selber fotografieren, die haben noch einen Job. Und denen kann doch relativ egal sein, vom persönlichen Ehrgeiz jetzt mal abgesehen. Und vielleicht, dass ein Kollege sagt, guck mal, die hat gar keinen Auftrag mehr. Aber das, ich meine, jetzt mal ehrlich, das können wir doch, ne? Also ich kann euch wirklich sagen, wenn ich morgen keinen Auftrag mehr habe, habe ich kein Problem damit, das zuzugeben. Dann kann ich sagen, pass mal auf, Leute, ich bin 15 Jahre selbstständig gewesen und ich habe davon gelebt, aber von heute auf morgen bin ich untergegangen. Und es ist mir auch total egal, ob das jetzt ich habe kein Problem mehr, wenn jetzt hier 100 Konkurrenten kommen, ne, ich sag's ja immer Kollegen, ich sag bewusst nicht Konkurrenten, die alle nicht hauptberuflich davon leben müssen, die keine Einkommens-, keine Gewerbesteuer haben, die ganz kleine Kameras für 1.000 Euro haben und kein 30.000 Euro Equipment und auch alle gar nicht die Erfahrung haben, bla bla bla, und 29 Euro Shootings anbieten, dann ist das mein Problem. So, und da bin ich auch keinem für böse. Dann habe ich einfach die richtige Stunde genutzt und die Stunde ist dann jetzt vorbei. So, und da muss man sich halt überlegen, was man macht. Aber da kann ja keiner was dafür. Das ist dann einfach so. Aber ich bin mir nicht zu fein zuzugeben, zu sagen, es läuft jetzt vielleicht auch mal nicht optimal. Und wenn ich jetzt sage, in 3 Monaten, was wird nicht passieren, keine Sorge, ne? Aber vielleicht in 3 Jahren. Ich sage, tut mir leid, Leute, wir lesen es ja auch leider die Tage immer wieder, ich muss mein Gewerbe aufgeben, weil bla bla bla, es läuft nicht mehr. Und ich würde jetzt sagen, ich muss mein Gewerbe aufgeben, ich fotografiere nicht mehr oder ich fotografiere nur noch nebengewerblich oder, vollkommen egal. Und ich dann einen Kollegen habe, der sagt, pff, geil, ja, also ganz ehrlich, was glaubt ihr, was ich über den denke? Also von daher, die Meinung anderer sollte euch jetzt mal echt total egal sein. Und natürlich ist Scheitern schlecht. Deswegen sage ich auch immer, man scheitert besser vor sich selbst, wenn man alles probiert hat. Wenn man selbst reflektiert ist, wenn man sich hinterfragt. Wenn ich jetzt sage, meine Shootings kosten 1.000 Euro. Ja, aber du hast keine Aufträge. Ist mir egal. Ich, meine Shootings kosten 1000 Euro. Und ich gehe dann pleite. Dann kann man sagen, naja gut, Kollege, also alle Kollegen nehmen 200 Euro und du nimmst 1000 und deine Bilder sind aber gar nicht so gut. Dann, das haben wir dir alle vorher gesagt. Dann ist das vielleicht was anderes, ne? Aber wenn ihr doch alles probiert habt, vielleicht auch mal mit 200 Euro Shootings oder ihr habt gesagt, weiß ich nicht, man weicht vielleicht mal von seinem Plan ab, wie dem, man greift einen Plan B oder so, oder überlegt sich was, was besser läuft, was anders läuft, wie ich besser Werbung mache, was kann ich machen, was für Auftragsmodelle und. Also ich meine, so ein bisschen was kann einem da ja einfallen. Man muss manchmal nur ein bisschen Arbeit investieren und ein bisschen nachdenken, mit anderen sprechen oder. Dann hat man doch alles probiert. Und wenn man dann trotzdem untergeht, dann ist das vielleicht einfach so. Und dann kann man es auch akzeptieren. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich hätte letztes Jahr meine 5 Image-Videos gemacht, ich hätte eine Homepage gemacht, ich hätte da Stunden an Arbeit reingesteckt oder. Und es kommt unter Summe kein Kunde zustande, dann habe ich es aber wenigstens probiert. Und genauso ist es mit YouTube. Ne? Wenn ich mir jetzt da monatelang um die Ohren den Arsch aufreiße und nach 3 Jahren sagen Tanja und ich, ey, so, da kommen 2,50 Mark bei raus, wenn wir uns die dann noch teilen, ist so ein Stundenlohn von 5 Cent die Stunde. Da müssen wir auch sagen, okay, wir haben es probiert, wir haben gesagt, wir versuchen uns da eine Plattform aufzubauen, die vielleicht mit über die Jahre funktioniert, aber wenn nicht, dann nicht. Ne? Aber das Risiko hat man ja immer. Die Selbstständigkeit an sich ist ja ein Risiko. Und wenn ihr jetzt da draußen sitzt und nicht in der Selbstständigkeit hängt, so wie ich das jetzt habe, was ja mein Problem ist, nicht eures, dann könnt ihr eh ganz entspannter dran gehen. Ne? Dann könnt ihr viel gelassener und entspannter da dran gehen und sagen, okay, wenn es läuft, dann läuft, wenn nicht, dann nicht. Aber tut mir bitte wirklich alle den Gefallen und verkauft euch nicht unter Wert. Das ist echt so ein blöder Spruch, ne? Ich denke immer, verkauft euch nicht unter Wert ist der Spruch der teuren Leute für die kleinen Leute. So, natürlich muss man kalkulieren. Und wenn ihr ganz neu im Business seid, dann macht ihr TFP-Shootings aus Sicherheit, um den Druck rauszunehmen, weil ihr vielleicht noch nicht so gut seid oder. Aber wenn ihr besser werdet und besseres Equipment habt, dann seht zu, dass ihr euch nicht verschenkt. So, auch so schön, wie das ist zu fotografieren. Aber wenn ihr vielleicht die Möglichkeit seht, damit irgendwann Geld zu verdienen, dann verkauft euch bitte, bitte nicht unter Wert. Geht nicht hin und macht irgendwelche 25 Euro Fotoshootings für eine Stunde mit allen Bildern oder pipapo. Weil das ist das, was im Moment so vielen das Genick bricht und den Markt so kaputt macht. Wir alle zusammen schaffen das auch, die Fotowertigkeit wieder hochzuziehen, wenn wir uns allen besinnen, was für eine tolle Sache das ist. Und man kann damit auch Geld verdienen, wenn wir nicht anfangen, diese Preisspirale immer weiter runter zu justieren. Ne? Also es kann nicht Sinn der Sache sein, dass sie sagt, okay, der Kollege nimmt aber nur 25 Euro, nehme ich jetzt 20, um gebucht zu werden. Weil dafür sind wir zu viele geworden, sind zu viele Fotografen und irgendwann ist es nichts mehr wert. Wir machen uns damit unseren Beruf selbst kaputt. Es ist leider so. So, in diesem Sinne, eigentlich sollte das ein positiver Podcast werden, aber ich hoffe, er hatte es trotzdem. Und genauso chaotisch, wie der jetzt geworden ist, packe ich den für euch rein, Leute. Und ich hoffe, meine Psychotricks und Co. haben euch jetzt ein bisschen schmunzeln lassen. 1 Stunde 12. Boah, das war ja jetzt gar nicht von schlechten Eltern dafür, dass das wieder mal völlig ungeskriptet war. Und ich freue mich wie immer sehr über euren Austausch, wenn ihr mir schreibt und vielleicht ein bisschen was mitgenommen habt. Und ja, wie gesagt, guckt bitte bei YouTube rein. Ansonsten kommt die eine oder andere Plauderei auch auf jeden Fall hier rein. Versprochen. Danke euch, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.